Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Und Oscar, wir hatten das wahrscheinlich wichtigste und überraschendste Spiel fast zum Schluss des Wochenendes am Sonntagnachmittag. Wir hatten ja schon ein bisschen drüber geredet. Es gab ja dieses wunderbare Finale, dass das richtige Team gewonnen hat, der dritten Liga natürlich. Was natürlich bedeutet, dass die Mann aus Nizza ein Relegationsspiel antreten mussten. Und zwar gegen den Vorletzten der zweiten Liga natürlich, und zwar das Stade Montois Mont-de-Marsan. Und Oscar, das Spiel hat nicht ganz den Verlauf genommen, den man erwartet hatte.
Wir hatten ja vorher beide getippt. Ich glaube, mich daran erinnern zu können, dass wir uns auch nicht so hundertprozentig einig waren.
Ich meine, du
Oder?
hattest für Nizza getippt, ich hatte gegen Nizza getippt.
Ja.
Ich werde jetzt an der Stelle natürlich auch, um mal die Kommentarspalte nach dem Siegesreel zu paraphrasieren: ich gönne es dem Verein, ich missgönne es dem Präsidenten. Oder, also er hat es mir nicht ganz einfach gemacht, mich für den Verein zu freuen.
Aber es war dann am Ende, muss man schon sagen, schon verdient, oder? Also
Es war
Nizza,
absolut verdient.
bessere Mannschaft an dem Tag gewesen.
11 Turnover gewonnen, was schon eine spektakuläre Leistung ist, finde ich. Mont-de-Marsan, die im offenen Spiel ein bisschen besser waren, aber eben halt es nicht geschafft haben, den Ball zu kontrollieren und wirklich einen kontrollierten Angriff irgendwie laufen zu lassen. Was wir ja in der Pro D2 auch schon irgendwo gesehen haben. Aber dass sie es gegen Nizza nicht schaffen oder überhaupt nicht schaffen, hat mich dann schon überrascht. Also es waren natürlich zwei, drei sehr gute ausgespielte Konter, die sie da oder Angriffe, die sie da ausgespielt haben, um ihre Versuche zu legen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man das Gefühl hat, das war das Resultat von gutem Offensivspiel oder gutem strukturierten Offensivspiel.
Aber würdest du sagen, dass Nizza mit der Form, die sie gegen Mont-de-Marsan an den Tag gelegt haben, auch Narbonne geschlagen hätten? Ich glaube nämlich schon. Also ich habe das Gefühl, Nizza war sehr viel reifer und abgeklärter, so nach dem Motto, jetzt müssen wir aber gewinnen. Also jetzt machen wir mal ernst.
Also in aller Fairness, diese Form haben sie in der ersten Hälfte des Finals in jedem Fall in den Tag gelegt. Das Problem war ja, dass sie es die letzten 25 Minuten nicht mehr getan haben. Aber bis dahin, also ich glaube, das war ja sicherlich schon dieser Punkt, dass also dieser Lernprozess, dass man so ein Spiel zu Ende spielen muss. Gut, jetzt lagen sie auch kurz vor Schluss hinten und haben das Spiel dann nochmal gedreht. Aber sicherlich ein Lernprozess. Ein Rugby-Spiel dauert 80 Minuten. Ich denke, es ist natürlich auch so ein kleines bisschen der Faktor, dass sie so wenig Spiele ernsthaft gespielt haben über die Saison, weil sie ja eigentlich schon mit einem Kader angetreten sind in dieser dritten Liga. Und das haben sie ja nach dem Finale auch nochmal gesagt. Ja, es ist ein Kader, den sie gebaut haben, der im zumindest unteren Mittelfeld der zweiten Liga zu dem Zeitpunkt schon hätte mitspielen können. Und die waren, ich denke, zumindest von den Namen kann man das unterschreiben. Und dieser Kader war in der dritten Liga über weite Strecken komplett unterfordert, hat nicht sonderlich überzeugend gespielt, weil sie es auch einfach nicht mussten. Und man hat schon gesehen, in den drei Spielen, in denen es drauf ankam, haben sie es ja nur in zwei von dreien geschafft, wirklich das Niveau zu halten. Und ja, klar, Halbfinale gegen Chambéry war, ist jetzt auch nicht so, dass Chambéry wirklich gefährlich wurde, dieses Spiel zu gewinnen. Es war knapper, als man erwartet hätte, aber es war jetzt auch nicht so, dass Chambéry nah dran war, dieses Spiel zu drehen. Und in den zwei Spielen dann, in denen es wirklich drauf ankam, haben sie sich eben im ersten sich vielleicht auch das Leben ein bisschen zu einfach gemacht.
Sagen wir so, sie waren nur drei Halbzeiten die bessere Mannschaft. Das reicht nicht, um ein Finale zu gewinnen, aber um aufzusteigen, dann anscheinend schon. Und ich sag mal so, dass die vielleicht noch größere News war ja eigentlich, dass Mont-de-Marsan abgestiegen ist, weil das ist ja so ein Traditionsverein. glaube, jetzt 30 Jahre auch eigentlich im Profi-Rugby in der ersten, zweiten Liga gewesen. Auch mal Tokar Tors gewonnen mag, richtig?
Ja, also gewonnen bin ich mir tatsächlich gar nicht hundertprozentig sicher. Es gibt dieses berühmt-berüchtigte Finale von 62-64, bin ich sicher, eins von beidem gegen Ducks, was ein bisschen mehr, was gefühlt fast den Rugby-Sport in Frankreich getötet hätte, weil es das erste Finale, das im Fernsehen übertragen wurde und dann gleich diese zwei Erzrivalen, die gegeneinander angetreten sind und das mehr Boxen als Rugby war am Ende. Aber ich glaube, das ist auch so ein kleines bisschen eigentlich traurig und ermutigend zugleich, weil wir erinnern uns, vor 4, 5 Jahren war es ja genau andersrum. Da war Dax in der dritten Liga auch lange und auch zu dem Zeitpunkt, dass überlegt wurde, naja, sollte Dax nicht einfach das Farmteam von Mont-de-Marsan werden? Und jetzt hat sich das ein kleines bisschen ja, umgekehrt. Ich meine, wir
Was ich
dürfen
so krass
jetzt.
finde, auch Mont-de-Marsan hat noch nichts auf irgendwie die sozialen Medien veröffentlicht. Das ist einfach gar nichts. Der letzte Post war vom Aufwärmen für dieses ja, Relegationsspiel und dann kam einfach gar nichts mehr. Ich meine, man weiß ja gar nicht, was das heißt. Ich kenne auch den einen oder anderen, der vielleicht schon einen Vertrag in Mont-de-Marsan unterschrieben hat zu, muss man ja schon sagen, wirklich guten Gehältern für die zweite Liga. Das alles ist jetzt hinfällig. Mit welchem Kader werden sie antreten? Welche Spieler werden gehen? Wer wird bleiben? Nichts weiß man so wirklich und auch auf der Trainerposition. Ich meine, sie haben ja den Trainer der Espoirs übernommen. Bleiben die jetzt? Gehen die? Also wirklich weiß es keiner. Und das alles, weil man sich dazu entschieden hat, auf die Gasse zu gehen gegen Colomiers. So schnell können die Dominosteine fallen.
Ja, ich meine, es ist natürlich auch, also man darf natürlich auch nicht vergessen, dass der Abwärtstrend von Mont-de-Marsan jetzt schon einige Jahre anhält. Sie waren vor 3, 4 Jahren, vor 4 Jahren, glaube ich, in der Relegation gegen Perpignan. Haben das Spiel auch hoch verloren, in aller Fairness. Von da an waren sie zweimal einmal im Mittelfeld, einmal im unteren Mittelfeld. Letzte Saison haben sich auch erst am vorletzten Spieltag gerettet. Und dieser Abwärtstrend hat schon angehalten. Und ich glaube, da gibt es zwei Faktoren. Das eine ist natürlich finanziell, dass Mont-de-Marsan im Gegensatz zu Dax bis zu einem gewissen Grad, aber auch zu vielen anderen Zweitligavereinen eben einfach wirklich keine Stadt ist, die große finanzielle Möglichkeiten hat. Es ist eine Stadt vor allem, die keine wirklichen Vororte hat, weil das ist eine Sache, die darf man nicht vergessen. Narbonne zum Beispiel hat 50.000 Einwohner, was nominell das gleiche ist wie Mont-de-Marsan, aber mit den ganzen Vororten und dem Einzugsbereich kommen Narbonne auf 100.000 Einwohner und Mont-de-Marsan auf 55.000. Und es gibt keine großen Unternehmen da. Dax hat zumindest die Thermen oder den
Wobei
Thermenbetrieb.
Dax jetzt auch nicht viel Geld hat, ne? Das muss man ja auch sagen,
Dax,
also.
der Verein steht auch nicht besonders gut da. Ich bin ja nicht der Meinung, dass es viel Sinn ergibt, dass diese Vereine alle fusionieren und ich meine, das war ja zum Beispiel für die Basketlande, also den Frauenbasketballverein, der jetzt wiederholt Meister geworden oder die wiederholt Meisterin geworden sind. Die haben sich fusioniert aus Dax und Mont-de-Marsan. Auch ein ziemlich cooler Verein, muss man auch in Fairness sagen. Also spielen auch jedes Anfang der Saison und Ende der Saison, also solange es warm ist, spielen sie auch jeweils in den Stierkampfarenen von Dax und Mont-de-Marsan, was auch immer ziemlich coole Spiele sind eigentlich. Oder zumindest deutlich besser als Stierkampf. Ich denke halt am Ende, es sind zu wenig, wenn man es halt vergleicht, wenn du siehst, du hast Dax und Mont-de-Marsan, du hast Tyrosse, du hast, was gibt es noch?
Biarritz, Bayonne.
Ja, aber selbst wenn man nur die Lande nimmt, was ja dann doch dieser abgeschlossene Kulturbereich ist, hast du vier Vereine, mir fällt der Name von dem vierten gerade nicht ein, aber hast du vier Vereine, die
Saint-Jean de
in
Luz? Oder ist es für Biarritz? Ist schon Biarritz
Saint-Jean de
drin.
Luz ist ja mehr oder weniger. Oh, das ist ja noch südlich von Biarritz.
Anglet, Anglet.
Ja, ist ja auch Bayonne. Nee, wie heißt denn? Die sind jetzt, meine ich, auch aufgestiegen in die vierte Liga. Aber das lässt sich ja schnell nachgucken. Halbfinale. Florac, Perroade, eins von beidem. Nee, nicht
Also
Florac,
Florac
das ist.
müsste in Bordeaux sein.
Ja. Hier. Ist peinlich, da fängt man einfach. Hier, Perroade. Perroade. Ja, so rum. Gott, schwieriges Wort. Ist auch mehr oder weniger vor Ort. Oder zumindest in der Region. Das heißt, du hast nächste Saison einen Zweitligisten, einen Drittligisten und und zwei Viertligisten. Vier Vereine, die auf einem ähnlichen Niveau spielen, alle mit wenig Geld, aber viel Talent. So eine Spielgemeinschaft könnte schon was reißen im französischen Rugby. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich dazu durchringen kann. Weiß auch gar nicht, ob ich das gut fände. Ah ja, Mont-de-Marsan wird wirklich schwierig, weil sie haben teure Stadion.
Neuen Platz.
Muss alles noch, also vor allem die neue Tribüne, sind sie noch dabei, das abzubezahlen. Und von dem, was ich höre, ist es auch ein bisschen schwierig, weil sie sich ja schon erhofft haben, dass sie ähnlich wie Bourgoin mit dieser neuen Tribüne, in der diese ganzen Meetingräume und Gastronomie nur sehr begrenzt, aber zumindest die Hoffnung hatten, dass sie darüber durch über Vermietung ein bisschen mehr Geld machen können, dass das nicht so ganz läuft, wie sie es erhofft haben und sie entsprechend die Kredite halt doch selber abbezahlen müssen. Es hat sich abgezeigt. Ich denke, kadertechnisch wird sich gar nicht so viel verändern, weil sie haben ein junges Team und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass von diesem Team, wenn man jetzt mal die zwei, drei Top-Spieler außen vor lässt, viele gehen werden. Ich kann mir vorstellen, dass ein paar zu DAX noch gehen werden. Aber darüber hinaus denke ich, wenn sie den Kader ganz gut zusammenhalten können, werden sie auch müssen, weil ich glaube, das ist die Lektion für einen Verein wie Mont-de-Marsan, wenn man sich Tarbes anguckt, wenn man sich Bourgoin anguckt, wenn man nicht schnell den Aufstieg wieder schafft, dann geht es auch sehr schnell viel weiter runter. Und da müssen sie halt, glaube ich, wirklich, wirklich aufpassen. Aber ja, es wird schon ein bisschen trist, glaube ich, nächste Saison. Weil dann in diesem 15.000 Sitzschalen-Stadion, was ja ohnehin mit der Laufbahn drumherum viel größer wirkt, als es ist, wenn dann da 1.500 Zuschauer das Spiel gegen Massy sehen, ja. Es wird, ja, ich glaube, es wird schon ein sehr trauriger Anblick.
Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Machen wir vielleicht mit Pro de Deux weiter, oder? Wenn wir schon da sind, kommen wir zum oberen, sag ich mal, Ende der Pro de Deux und auch mit zwei Deutschen auf dem Feld. Ja, Colomier, und ich glaube, da haben wir einen kleinen Fehler in unserem klugen Papier gegen,
Ja.
verliert gegen Provence. Dementsprechend machen wir mal das Ergebnis, was etwas, sag ich mal, eindeutiger war. Und zwar Erik Marth startet mit Wann, gewinnt mit Wann, steht jetzt im Finale. Gewinnen ja 48 zu 7 gegen Oyonnax. Ist ja wirklich so, wo man sich denkt, ja, Wann muss aufsteigen? Sind die bessere Mannschaft, sind die beste Mannschaft in der Pro D2, die dominierende Mannschaft in der Pro D2 und werden im Finale auf Provence treffen. Dort kam Julius Nostadt von der Bank. Und am Ende ist auch das Spiel deutlich. Also Provence gewinnt auswärts mit 38 zu 26. Ja, die beiden besten Vereine dieser Saison stehen also nun im Finale. Und ja, Marc, wir können ja das Spiel nochmal neu machen. Wer gewinnt?
Wann? Also ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, weil ich
Würdest
glaube.
du nicht sagen, dass Aix in besserer Form ist aktuell?
Nein. Ich glaube, das, was Provence, und ich glaube, das wird auch ein Faktor sein fürs Finale, was Provence richtig gut gemacht haben gegen Coulommiers, ist, den Rhythmus von Coulommiers zu brechen. Gerade diese zweite Halbzeit hat man gesehen, jedes Mal, wenn Coulommiers in Form kam, hat es Provence geschafft, irgendwie eine Pause oder eine Unterbrechung beizuführen. Die zweite Halbzeit war entsprechend kaum schaubar. Also die zweite Halbzeit hat fast eine Stunde gedauert. Aber es hat mich so ein bisschen erinnert an das Viertelfinalspiel zwischen Montpellier und Castres in der Saison 2015, 2016, wo Jack White mit Montpellier genau das Gleiche gemacht hat. Jedes Mal, wenn Castres in Form gekommen ist, haben sie. Und Montpellier hatte damals ja ein richtig schweres Paket. Hat er jedes Mal gesagt, ich gebe meinen Spielern 5 Minuten Pause. Und wenn sich da jemand aufs Feld legt, um behandelt zu werden, wenn da jemand mit Absicht einen Vorball macht, ist mir egal. Hauptsache, es gibt eine Pause für meine Stürmer. Und so ein bisschen hat mich das daran erinnert, dass Provence hat irgendwie jedes Mal, wenn Colomier so ein
Wobei
bisschen.
Provence auch gute Backs hat, muss man auch sagen, mit Bitunjata und so. Also.
Provence hat gute Backs, aber erstens einen deutlich älteren Kader als Colomier. Und zweitens muss man schon sagen, Colomier ist die, was die Hintermannschaft angeht, meines Erachtens nach schon die spielstärkere Mannschaft.
Boah, weiß ich gar nicht.
Also ich find schon, also ja, nicht im Vergleich zur letzten Saison vielleicht ein bisschen
Vielleicht den einen
weniger.
oder anderen besseren Stepper, aber wenn er der Fijianer da mit 110 Kilo ankommt, dann bringt er der beste Step der Welt nicht. Ja, das haben wir auch, kommen wir nachher noch zu Racing Clermont gesehen, aber.
Ja. Ich bin mal gespannt, wie es bei Colomier weitergeht. Colomier wird sicherlich wieder eine Handvoll von wichtigen Spielern verlieren. Weil Antoine Delpy natürlich allein schon, weil er ja nur auf Leihe war. Und Toulouse hat ihn ja jetzt schon für die Doublons zurückgeholt. Und ich bin mir sicher, dass er in der nächsten Saison sehr viel regelmäßiger für Toulouse spielen wird, weil er hat eine fantastische Zweitligasaison gespielt. Und dann, ja, muss man schauen. Colomier hat natürlich auf der anderen Seite auch einfach den Vorteil, dass sie eine sehr, sehr gute Jugendarbeit machen. Allein schon, weil sie nun mal in Toulouse sind, wo es A, sehr, sehr viele Rugby-Spieler gibt, naturgemäß. Und zweitens, es auch sehr viele Spieler gibt, die von Toulouse oder die es bei Toulouse eben nicht schaffen und dann zu Colomiers gehen. Und sie werden sicherlich wieder einen sehr guten jungen Kader zusammenstellen können. Ich muss halt irgendwo, und ich weiß, es ist eine sehr egoistische Sache zu sagen und eine sehr Rugby-unromantische Sache zu sagen. Ich bin ein bisschen froh, dass es Provence geworden ist, weil ich von den beiden oder von den drei, vier Teams im Halbfinale war Colomiers schon das Team, was die geringsten Überlebenschancen in der Top 14 gehabt hätte. Und wir wollen spannenden Abstiegskampf und den kann Provence finanziell einfach viel mehr bieten, als es Colomiers je könnte. Von daher.
Hundertprozentig. Wobei auch ich, also, und dann, was sagst du, Barrage? Da spielt dann Aix gegen Perpignan.
Ja, Perpignan steht ja schon fest. Ich denke auch, dass es fällt mir wirklich schwer zu sehen, wie wann dieses Finale verlieren kann. Weil ja, also die ersten 10, 15, 20 Minuten gegen Oyonnax waren ein bisschen schwierig. Und danach haben sie es ja aber einfach runtergespielt. Und also es fällt mir schwer zu sehen, wie man dieses Finale verlieren soll.
Naja, eine rote Karte, ein Schiedsrichter, der heute mal sagt, wir pfeifen so und nicht anders. Ich würde lieben gerne sowas sagen wie, Ex gewinnt, aber am Ende des Tages, glaube ich, wird Wanders durchziehen.
Ja. Und ehrlicherweise,
Wobei, man weiß nicht.
man weiß nie. Ich glaube, in dem Barrage wird Perpignan gewinnen. Ansonsten haben wir nächste Saison eine sehr langweilige Zweitligasaison. Wenn die Vertragsverhandlungen alle so laufen, wie mir gesagt wurde, wird Perpignan nächste Saison das Salary Cap sehr gut ausfüllen. Also ich meine, sie haben hier schon einige sehr, sehr gute Spieler geholt. Sivoris, Enzo Folletta, unter anderem, wenn jetzt noch ein Paolo Garbisi unterschreibt, wie es heißt, Richie Gray bleibt, mal gucken. Gut, ich meine, der ist mittlerweile auch was, 38. Aber ich glaube, Perpignan wird nächste Saison schon ein ziemlich gutes Team zusammenstellen. Die auch alle, so wurde es mir zumindest gesagt, alle einen Zweitliga-Vertrag haben. Gut, in aller Fairness, Perpignan wäre sehr dumm, Verträge auszustellen, die nicht für die zweite Liga gültig sind. Aber ja, ich
Es
bei
ist eigentlich
der.
immer so, dass die für erste und zweite Liga gelten. Auch wenn man für einen Verein spielt, der nicht absteigt. Ich glaube, da sind die Vereine nicht, ja, da verliert man nicht auf einmal alle seine Spieler kostenlos.
Aber mal schauen, ich meine, Severis gegen. Ich bin mal wirklich gespannt, ne? Du kennst ja dieses alte Sprichwort, aber. Keiner ist auf einen regnerischen Freitagabend in Sale. Das wird jetzt nicht mal mehr für Aurillac gelten. Die kriegen ja auch einen
Eigentlich ja
Kunstrasen.
Southampton, glaube ich, oder? Aber
Ja.
gut.
Es ist ja wirklich schlimm. Es geht ja nächste Saison nicht mal mehr für Aurillac. Die kriegen ja auch einen Kunstrasen. Welche zwei, Agen und Aurillac, kriegen nächste Saison auch noch einen Kunstrasen? Ich habe noch nicht die Statistik gemacht, aber wir sind bestimmt mittlerweile bei über der Hälfte der Zweitligavereine, die auf dem Kunstrasen spielen.
Höchste Zeit, dass sich die Spielergewerkschaft dagegen mal ausspricht. Aber gut.
Also ich meine, Aurillac erscheint mir schon wirklich dumm, Kunstrasen anzulegen. Also das scheint mir schon.
Viel schlechter kann der Rasen dort nicht werden.
Ja, aber es war ja irgendwie immer. Ja, ich weiß, ihre Heimstärke hat ein bisschen gelitten, aber es war ja schon immer wirklich ein Plus zu sagen, willst du wirklich auf dem Schlamm von Aurillac im Winter spielen? Naja. Ja, ich denke auch, Perpignan wird sich in der Relegation durchsetzen, aber ich glaube, es wird. Ich finde es zumindest mal schön, Provence Rugby und auch in seinen Vorgängerformen von Pays d'Aix, beziehungsweise der Park, der es damals war, der Pays d'Aix Rugby Club. Sie haben es ja nie wirklich in diese Sphären geschafft. Und ich finde es wie mit Wann einfach schön, dass wir dort mal neue Vereine sehen. Oder Vereine, die wir dort vielleicht lange oder überhaupt noch nicht gesehen haben. Und ein paar Duelle und ein paar Spiele sehen, die wir in der Form noch nicht gesehen haben. Und ich glaube, das ist eine Sache, auf die ich mich einfach freue. Provence, Perpignan ist ein Spiel. Weiß ich nicht, wie oft wir das schon gesehen haben. Freue ich mich drauf. Es wird schön.
Warten wir aber erstmal das Finale ab und das ist diesen Samstag, richtig?
Diesen Samstag 18 Uhr. Ohne Werbung machen zu wollen, denn schließlich sind die Rechte in Deutschland nicht vergeben. Aber gemunkelt wird natürlich, dass man das mit VPN auf einem gewissen britischen YouTube-Channel gucken kann. Aber das sind alles nur Gerüchte und das verurteilen wir natürlich aufs Tiefste, denn die Rechte sind in Deutschland ja nicht vergeben.
Wo die Rechte auch nicht vergeben wurden, war fürs Finale der National Deux. Wir haben jetzt über, ja, den Auf- und Abstieg in die zweite Liga, den Auf- und Abstieg in die, nee, Auf- und Abstieg haben wir gesprochen, in die, ja, zweite Liga, in der ersten Liga, in die zweite Liga, den Abstieg. Sprechen wir mal von den Leuten, die in die dritte Liga aufsteigen. Dort war nämlich das Finale dieses Wochenende. Orléans, der Club aus dem Norden, gewinnt gegen Vienne vor 4.500 Fans in Vichy. Liegt in der Nähe von Clermont und für uns Deutsche, Regime von Vichy sollte uns allen ein Begriff sein, wenn wir im, ja, Geschichtsunterricht nicht Kreide holen waren. Dort war das also, ja, Orléans steigt auf, nicht verwunderlich, übertreiben
Aber
da enormen Aufwand.
beide steigen auf.
Also, ja, aber Orléans wird Meister, was
Orléans
ja
wird
auch nicht verwunderlich
Meister.
ist bei dem
Ja.
finanziellen Aufwand, den sie betreiben. Also.
Ja, also aufgestiegen sind sie beide, weil ja also die beiden Halbfinalsieger sind ja aufgestiegen, weil es ja keinen Relegationsteilnehmer aus der dritten Liga quasi gibt. Relegation wird zur nächsten Saison ja sowieso abgeschafft. Von daher ist es jetzt gar nicht mehr so, no gar nicht so neu, aber. Dadurch, dass wir zwei administrative Absteiger haben aus der dritten Liga, gab es natürlich auch niemanden, der die Relegation spielen könnte. Entsprechend beide Finalisten schon sicher aufgestiegen. Für Orléans eine Premiere. Ich muss ganz offen sagen, ich mache mir bei Orléans finanziell ein ganz kleines bisschen Sorgen. Aber sportlich und vor allem, was den Fanaufwand angeht, ist das schon spektakulär. Und vor allem, also das, was ich halt ganz schön oder was ich halt beeindruckend finde, also auf diesem Niveau wird ja der Finalort immer so gewählt, dass er so nah wie möglich an der Mitte zwischen den beiden Orten ist. Deswegen war ja letzte Saison zwischen Rennes und Niort das Finale zum Beispiel auch in Nantes. Soll immer so halbwegs in der Mitte sein. Und Vienne ist offiziell mit 400 Auswärtsfans angereist. Orléans, wo dann diese Rechnung losgeht, hatten angeblich oder hatten nur zwei Busse, die der Verein gestellt hat für die Fans. Hätten also theoretisch nur 200 bis 250 Fans sein sollen, waren aber massiv in der Überzahl. Also es waren bestimmt fast 1000 Fans von Orléans da. Also sehr, sehr viele, die auf eigene Kosten und auf Eigeninitiative angereist sind. Was man im Rugby ja nicht allzu häufig sieht, diese großen Auswärtsfahrerfahrten, wobei im Amateur-Rugby für die Playoff-Spiele schon, aber also da ist
Und ich
viel
meine,
Fanwucht
Vichy lädt ja
dahinter.
auch dazu ein, vielleicht nochmal einen Wochenende in einem Spa zu verbringen oder keine Ahnung, was man da so macht, aber
Ja,
soll ja ganz nett sein.
UNESCO-Weltkulturerbe als Naturquellbad, wie auch immer, mit den anderen Bäderstädten Europas. Ich bin mal wirklich gespannt. Wie fandest du Vichy? Um jetzt ein bisschen touristisch zu werden.
Also ich war einmal da. Ich sag mal so, das Ganze wurde gesprengt, weil ich dann doch mal einen Doktor in Lyon sehen musste. Deswegen ich nicht so wirklich da war. Aber es ist ja schön, sagen wir so.
Es ist schön, ich fand es aber so ein kleines bisschen. Also, man hat halt irgendwie schon gemerkt, okay, es ist halt wirklich ein Kulturort, der im 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert für die ganz Reichen gebaut wurde und es fühlt sich so ein bisschen
Ja, ist es
kulissig
das,
an.
was, ist es das, was draufsteht? Ist es das, was draufsteht, sag ich mal.
Ja.
Es gibt eine Pferderennbahn, es gibt da alte schöne Gebäude, es gibt einen Kurpark und vorne, wenn man reinfährt, ein paar Sozialbauten. Ja, es gibt einen Grund, warum die Stadt mit Baden-Baden irgendwie befreundet ist.
Ja, Bäderstädte. Ja, es fühlt sich so ein bisschen, es hat sich so ein bisschen angefühlt wie eine Kulisse, wenn ich ehrlich bin. Aber hey, ne, bin wahrscheinlich auch nicht die Zielgruppe. Bin weder.
Die Zielgruppe ist über 60, über 80. So, den Dreh wahrscheinlich.
Ja. genau, aber in jedem Fall Orléans, ja, Spiel gedreht, lang, erste Halbzeit lange hinten, haben dann nochmal richtig aufgedreht. Vienne, französischer Meister von, oh, ich habe es glaube ich letzte Woche erwähnt, ich glaube 67, 76, irgendwas in die Richtung. Kommen wieder nach 2 Jahren Abwesenheit zurück in die dritte Liga, hoffentlich dieses Mal mit ein bisschen erfolgreicher. Wobei man sie ja loben muss. Beim letzten Mal haben sie sich ja geweigert, ihren Kader zu professionalisieren. Sie sind mit einem reinen Amateurkader aufgestiegen. Dieses Mal ist es zumindest halb professionell, nachdem, wie es klingt. Aber ehrlicherweise, von den beiden wird Orléans sicherlich bessere Chancen haben, die Klasse zu halten. Aber das sind natürlich Dinge, die sind noch ein bisschen hin. Ich würde vielleicht einfach mal an der Stelle ganz schnell den Newsblock einschieben, weil der ist nicht allzu lang. Die Super League, also Rugby, die englische Rugby League Liga, ja, ich kann das nicht elegant ausdrücken, bei der ja auch Toulouse und die Catalan Dragons aus Perpignan mitspielen, veranstalten ja jedes Jahr das sogenannte Magic Weekend, wo alle Teams an einem Wochenende im gleichen Stadion spielen. Die Ausnahme sind in diesem Jahr wieder die französischen Vereine, die ihr Derby nicht in Liverpool spielen wie alle anderen Vereine, sondern in Frankreich. Das letzte Mal, dass die beiden in der gleichen Liga waren, hatten die Catalan Dragons das Heimrecht für das Magic Weekend Spiel und haben das Duell ins Camp Nou gelegt. Dieses Mal hat Toulouse das Heimrecht und das Spiel wird allerdings nicht in Toulouse stattfinden, sondern im Pierre-Antoine bzw. Pierre Fabre von Castres. Spannende Entscheidung. Aber ja, wenn du nicht im eigenen Stadion im NS oder im NS-Salon spielen darfst, dann ist Castres wahrscheinlich das Naheliegendste. Eine Nachricht, die ich einfach mal reinwerfen wollte, weil es vielleicht so ein kleines bisschen was über den Status der ersten Liga der Frauen in Frankreich sagt, mit Coco Lindelauf, meine französische Nationalspielerin, die aus Blagnac, also einem Playoff-Team, nach England zu den Leicester Tigers wechselt, die meines Wissens nach im Mittelfeld der Liga spielen. Ja, weiß ich nicht, wie viel das tatsächlich über die französische Liga der Frauen aussagt, aber zumindest ein Indiz dafür, dass man weiter zurückfällt. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Wir haben ja darüber geredet, es gibt im Fußball die neue Ligue 3, die eingeführt wurde und sie haben in der vergangenen Woche ihre Meistertrophäe vorgestellt und das hat in Rugby-Kreisen ein wenig für ja Kopfkratzen gesorgt, weil dieser Pokal aussieht wie ein quadratischer Bouclier de Renus. Man hat sich da anscheinend sehr inspirieren lassen. Und kurzerhand den Meistertitel oder den Meisterschild des französischen Rugbys kopiert. Mal gucken.
Frech.
fand ich auch ein kleines bisschen frech, zumal man ja auch einfach sagen muss, ein Schild als Pokal hat im französischen Fußball ja gar keine Tradition. Ist ja wirklich so ein Rugby-Ding.
Naja, also im Deutschen vielleicht schon, wenn man die Meisterschale, ne, und so.
Ja, aber würde man das als Schild bezeichnen?
Nee, schon eher als Schale, wie ich richtig gesagt
Ja.
habe. Habe ich gerade selber gemerkt. Ja.
Und der französische Fußball hat ja eigentlich auch für die Ligue 1 einen traditionellen Pokal. Also traditionellen Pokal, also, sie haben einen Pokal, der ist nicht schön, aber es ist ein Pokal. Verzeihung. So, wo wir bei der französischen Nationalspielerin waren und bei Bergnac, werfen wir, bevor wir zur Top 14 kommen, vielleicht einen Blick auf die erste und zweite Liga der Frauen. Denn dort steht eigentlich so ziemlich alles fest. Vorletzter Spieltag in der ersten Liga, Montpellier hat 14:52 gegen Toulouse verloren. Blagnac 24:10 gegen Lyon gewonnen. Bordeaux hat 45:26 gegen Grenoble gewonnen. Romagnat hat 47:0 gegen Bobigny gewonnen. Und das Spiel, an dem es wirklich hoch herging am Wochenende, war das Duell zwischen Lille und Toulon. Denn das Match de la Peur, die Letztplatzierten aus Lille gegen die Vorletztplatzierten aus Toulon, der Verlierer dieses Spiels sehr wahrscheinlich die Absteigerin Lille, die unglücklichen Verliererin gegen Toulon, enges Spiel, spannendes Spiel, aber damit natürlich ja, unerreichbar. Hinter Toulon auf dem letzten Tabellenplatz. Also 6 Punkte Rückstand sind es. Ein Spiel ist noch. Die Rechnung könnt ihr selber aufstellen. Lille damit fast genau 10 Jahre nach dem letzten Meistertitel in der zweiten Liga. Und bei den Kosten, die sie einfach standortbedingt haben, und dem relativ kleinen Einzugsbereich, was Rugby angeht, vor größeren Herausforderungen, was die Zweitligasaison angeht. Es gibt wohl Gespräche bei dem Drittligaverein, sich so ein bisschen anzugliedern. Allerdings, das ist natürlich auch kein Verein, der die finanziellen Mittel hat, den Frauen-Rugby in Lille auf ein neues Niveau zu heben. Und damit vielleicht ein Blick in die zweite Liga, denn dort sehen wir einige Vereine, die durchaus die Möglichkeiten hätten, da mehr zu investieren. Denn da ist nur ein Team übrig geblieben, die ein reines Frauenteam sind, und das sind die Valkyrie de Normandie, die in fairer Weise, was den Grad der Professionalisierung angeht, in den letzten Jahren leider ein bisschen zurückschrauben mussten, was ein bisschen schade ist, waren zwischenzeitlich voll professionell, jetzt nur noch semi-professionell, auch einfach aufgrund der Kostengründe, dass im Norden eben nicht mehr allzu viele Rugby-Vereine gibt und sie sehr viel längere Anreisezeiten haben. Trotzdem im Finale gegen La Rochelle nächste Woche. Sie haben 33:15 gegen Lens gewonnen, also die Section Paloise. Und La Rochelle haben 34:14 gegen den Racing Club de France gewonnen. La Rochelle, ich glaube, das dritte oder vierte Finale in Folge dürfen die Haus- und Favoritinnen sein. Ja, nur die nur die Meisterin steigen auf. Es dürfte zu erwarten sein, dass das La Rochelle sein wird. Und damit kommen wir zur Top 14. Und
Den, wenn
ja.
man so möchte, Sechzehntel, Achtelfinalen, Sechzehntelfinalen.
Ja,
Zumindest für
einige.
einige Teams.
Ja, wollen wir mit denen gleich anfangen? Also, ich waren ja gerade bei
Ja,
Lens.
Clermont-Racing, oder?
Clermont-Racing, Montpellier-Pau, die beiden ganz großen Spieler, aber ja, Clermont-Racing, ja, in vielerlei Hinsicht ein spannender Abend. Coulasso, ein Mann, der überraschend oft im Michelin gewinnt, eine Sache, die nicht allzu viele Vereine von sich sagen können. Und Clermont, vielleicht das Ergebnis zuerst, 13:41.
Aber was heißt das? Das heißt natürlich, dass ja eigentlich Clermont, die jetzt ja diesen Samstag dann in Bordeaux ran müssen, ja eigentlich ihre gesamte Saison so ein bisschen verloren haben, denn mit Blick auf das Klassement, was ich mir einmal kurz aufrufe, sehen wir, dass ja, dass Clermont nicht mehr in den Top 6 ist, sind jetzt auf dem 8. Platz mit eben 67 Punkten. Und Racing hat ihnen den 5. Platz, den sie vorher inne hatten, ja, sag ich mal, streitig gemacht. Sind jetzt auf 5. Platz mit 70 Punkten. Und jetzt spielt also Bordeaux, der 6. Platzierte, gegen Clermont am letzten Spieltag, dem 8. Platzierten. Das heißt also, wenn Clermont gewinnen sollte, können sie sich noch qualifizieren. Das Problem ist natürlich, dass Bordeaux, nachdem wir den Champions Cup gewonnen haben und am Wochenende, glaube ich, gegen Toulon verloren haben, wahrscheinlich auch nicht mehr mit 3 Restpromille spielen wird. Da wird man wahrscheinlich alles dran setzen, dieses Spiel zu gewinnen. Bevor wir aber vielleicht zu Bordeaux kommen und Toulon kommt, vielleicht nochmal zum Racing Clermont-Spiel. Also was Racing da für ein Rugby gespielt hat, war wirklich unglaublich. Also es hat alles funktioniert. Jedes Mal, wenn sie in der 22 waren, haben sie sofort gescored. Man hatte fast das Gefühl, man kann eigentlich Clermont gar keinen Vorwurf machen, das nicht verteidigt zu haben, weil es einfach so gut war. Jeder Kick perfekt. Die Offloads kamen alle an. Es war super simples Rugby, super frontal in der Anfangbewegung. So ein bisschen wie so Pistons eigentlich, so immer links, rechts, bis dann irgendwer mit seiner individuellen Klasse den Offload wegbekommen hat und dann hat die Backline natürlich mit Wakatawa und Kollegen überzeugt einfach. Also das war, da habe ich kurz gedacht, wenn die das jedes Spiel so spielen, dann können die Top 14 gewinnen dieses Jahr.
Es war schon wirklich eine richtig, richtig gute Leistung. Vor allem, wie gesagt, in einem ausverkauften Michelin vor 20.000
Ja,
schreienden.
und mit Leuten mit extrem guten Spielen, die nicht mal im Kader waren. Jordan Joseph war nicht mal im Kader. So ungefähr. Also.
Racing hat natürlich am letzten Spieltag nochmal eine etwas herausfordernde Ausgangslage. Muss gerade nochmal gucken, gegen wen spielen sie? Sie spielen zu Hause gegen Toulouse, die, was ihnen ein bisschen entgegenkommt, weil Toulouse müssen nichts mehr machen. Ich glaube, für Toulouse kommt es jetzt einfach nur die Frage an. Sie haben danach die Woche Pause, also sind schon direkt fürs Halbfinale qualifiziert. Wollen Sie den Rhythmus hochhalten oder wollen Sie einmal wirklich richtig Pause machen? Aber Racing müssen stark rotieren für das letzte Spiel. Ihnen fehlen die Gif, die Spieler aus den, die ihre Jugend in Frankreich verbracht haben. Und sie riskieren Straf- und Punktabzug für nächste Saison. Aber es war schon richtig, richtig guter Rugby, den sie gespielt haben. Das war Meisterform. Hat sich auch, also, das, was
War
ich
auch
schon,
verdient, muss man sagen.
es war absolut verdient. Und das, was ich in jedem Fall sagen werde, wobei das so ein kleines bisschen einfach Lob an Clermont ist, es hat sich wie ein Playoff-Spiel angefühlt. Zumindest so bis Mitte, Ende der ersten Hälfte. Aber so vom ganzen Vorgeplänkel und vor dieser Kulisse, das war schon ganz großes Rugby. Und danach war es auch immer noch großes Rugby, nur eben leider nicht mehr fürs Heimteam. Aber es ich fand, also ein Rugby-Abend, den ich sehr genossen hätte, wäre ich im Stadion gewesen. So habe ich ihn vorm Fernseher immer noch genossen, aber ich dachte mir dann, so in der 50. Minute dachte ich dann, na gut, es ist schon nach meiner Schlafenszeit, vielleicht reicht das dann jetzt auch.
Kann ich gut verstehen, für wen es auch nicht reichen wird, zumindest um dieses Duell Bordeaux-Clermont nächsten Samstag, also kommenden Samstag dann zu spielen. Sind Jalibert und auch Bentamef Fiona, dem Big Ben auf jeden Fall. Ja, Jalibert verletzt, Big Ben operiert an der Schulter. Und das alles, nachdem sie in Toulon ja sogar fast gewonnen hätten. Also ja, verlieren nur 27-22. Ist immerhin ein Bonuspunkt, wenn ich das richtig sehe.
Nee, nein.
Nee.
Eine, ja, ein bisschen kontrovers, weil ich auch nicht ganz einfach nicht ganz sicher bin, ob meine Mathe schlecht ist. Das, was ihnen vorgeworfen wurde, sie haben am Ende, also quasi mit der Sirene stand es 24-22 für Toulon und Jaminet hat dann nochmal so einen 52-Meter-Kick durch die Stangen gesetzt. Ihnen hat ein Versuch gefehlt für den Bonuspunkt. Und der Vorwurf war, naja, aber mit dem Bonuspunkt
Okay.
hätte man sich ja zumindest für den letzten Spieltag die Chance gehalten, um den 8. Platz mitzuspielen. Aber ehrlicherweise ist es, also dann wären sie bei 60 Punkten gewesen. Das ist meiner Rechnung nach immer noch 7 Punkte der Clermont, die ja nur keine Punkte geholt haben. Von daher am Ende, ja, sollen sie gewinnen und die Saison ist in Sand gesetzt und sie werden Neunter und es ist, wie es ist. Ne?
100%.
Also da fühlt sich nicht. Ich meine, Toulon, das muss man ja auch einfach sagen, haben diese Saison einfach sehr uninspiriertes Rugby gespielt. Da war.
Immerhin, ich meine, sie haben Champions Cup Halbfinale gespielt, ne? Das ist
Ja, aber auch sehr überraschend. Also, das muss man halt auch sagen. Überraschend. Ich bin mal gespannt, mit unter Frank Asimar wird da sicherlich nochmal ein bisschen was passieren, ein bisschen Frischluft reinkommen, aber das war die Saison insgesamt schon relativ uninspiriert. Und ich meine, die andere Wahrheit ist natürlich auch, und ich meine, also um mal diesen Fußballvergleich ranzuziehen, ne, die Top-14-Vereine haben ja mittlerweile so ein bisschen in Europa den Status, den die Premier League-Vereine in, sagen wir mal, Europa League, Conference League im Fußball haben, wo sie einfach finanziell allein aus den europäischen Geldern so weit voraus sind gegenüber allen anderen, dass sie zwangsläufig Top-Favoriten sind. Und die Top-14-Vereine, ich meine, der Salary Cap der Top-14 ist dreimal so hoch wie das der Premiership. Gut, klar, ne, hier Marquee
das
Player
Niveau
und
ist
so,
auch dreimal
aber
so hoch.
ja, meine, vor allem, naja, ich meine, ja, klar, wir reden darüber, wie, und wir haben ein, zwei Ergebnisse an diesem Wochenende, wo du sagst, ja, ne, aber ja, auch die Top-14 ist offensiver geworden, aber wir hatten keinen 90-Punkte-Siege in diesem Jahr. Ich meine, selbst Montauban hat nicht so viele Punkte kassiert. Die Defensive in der Premiership ist so katastrophal. Ja, es ist unterhaltsam, aber es ist halt irgendwie dann auch belanglos und das merkt man dann auch auf europäischem Niveau, dass die Vereine durchaus Schwierigkeiten haben, sich an die härtere Gangart irgendwie anzupassen. Und von daher ist es auch nicht überraschend, dass es Toulon geschafft hat, sich ins Halbfinale zu kämpfen, einfach weil sie sehr viel rigoroser und körperlicher spielen und verteidigen. Aber offensiv war es halt einfach belanglos. Es war einfach viel nur Querspielen und gucken, was passiert, aber so viel, das, was Racing dann eben schafft, dann eben durch individuelle Klasse, dann irgendwie durch zwei Offloads einen Versuch rauszuspielen, das hat Toulon halt nicht geschafft. Was nicht heißen soll, dass die Spieler schlechter sind. Das heißt einfach nur, sie haben es nicht geschafft. Aber für Toulon ist die Saison einfach in den Sand gesetzt. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Nächste Saison kein Champions Cup. Keine Playoffs, 9. Platz. Das ist
Außer
dürftig.
Spesen nichts gewesen.
Für Bordeaux wird es hartes Saisonende. Ich befürchte fast, dass es im Viertelfinale oder in der Barrage enden wird.
Du sagst also, sie gewinnen nicht gegen, sie gewinnen gegen Clermont.
Ich würde trotzdem sagen, dass sie gegen Clermont gewinnen. Aber ich glaube, das wird sie so viel Kraft kosten, dass sie in der Woche drauf dann gegen, oh ja, wen auch immer, wahrscheinlich Pau oder Stade Français, wen auch immer, nicht mehr genug im Tank haben, um.
Weil Clermont wird alles reinwerfen, was sie haben, halt, ne?
Ja. Also, es wird für Bordeaux ein richtig hartes Spiel und. Das nach einer langen Saison mit vielen Verletzten. Ich glaube, es wird ihnen den Rest geben und im Viertelfinale auswärts wird es dann, glaube ich, nicht mehr reichen. Ich glaube fast, auch wenn die Anreise länger ist, gegen Paris werden sie es ein bisschen einfacher haben. Aber
Man
gerade wenn.
fliegt ja eh.
Ja. Und aber gegen Pau sehe ich halt einfach nicht, dass sie da auswärts gewinnen. Pau, das letzte Erstligateam, das zu Hause ungeschlagen ist übrigens.
16 Siege, 9 Niederlagen.
Ja, Perpignan zu Hause nicht ungeschlagen, aber nochmal einen guten Sieg für die Moral geholt, 29-27 gegen Castres und neben den erwähnten Rekruten hatten sie in jedem Fall auch die Vertragsverlängerung vom Cheftrainer Laurent Labit, Labit bekannt gegeben bis 2030, das ist eine positive Nachricht. Montauban erwartet, wenn auch ein bisschen höher als erwartet.
Aber die haben sich aber auch schon seit Wochen vom Spielbetrieb abgemeldet, ne? Das muss man leider auch sagen.
Ja, Anfang der Saison wären es vielleicht nur 30 Punkte weniger gewesen. Aber so ist es in 15:71. Naja.
Da muss man aufpassen, nicht den Agent zu machen, sage ich mal. Direkt nochmal.
Ja, aber ich, also
Ja.
es ist eine reelle Gefahr, glaube ich. Also wir sehen, wie viele Spieler, was für ein Umbruch Montauban bevorsteht. Es kann gefährlich werden. Aber mal gucken. Toulouse 39, 31 gegen Lyon ohne Bonuspunkt. Am Ende ein überraschend knappes Spiel. Lyon hat alles reingeworfen, haben ja auch ansonsten, wäre es wahrscheinlich auch so die Sache, dass wenn du in Toulouse gewinnst, kannst du wahrscheinlich selbst in Lyons Position noch sagen, naja, aber ganz verloren ist die Saison nicht. Aber am Ende ja, knapper Sieg für Toulouse. Aber kein berauschendes Spiel und Stade Français hat in einem ähnlich wenig berauschenden Spiel 38-21 gegen Bayonne gewonnen. Das andere wichtige Topspiel des Wochenendes Montpellier-Pau, wo es um den Halbfinalplatz ging, den Montpellier noch nicht sicher hat, aber zumindest gegenüber Pau sicher hat, punktgleich mit Stade Français. Samstagabend Montpellier in Sondertrikots, 40-jähriges Jubiläum. Ich fand es ein
Haben
bisschen.
dir gefallen oder nicht, Marc? Du bist ja Trikot.
Oh, ich muss ganz
Was
offen
ist
sagen,
da
ich habe nicht gesehen.
Kaufempfehlung oder?
Also, es sind halt blaue Trikots mit einem runden Vereinslogo, mit einem roten Rand und weißen Hummelpfeilen an der Seite. Und vor allem mit dem Altrad-Logo vorne drauf, habe ich mich zuerst gewundert, warum sie in Frankreich Trikots spielen. Fand ich schon etwas überraschend, weil es halt auch ist ein etwas anderes Blau, als sie normalerweise haben. Ich fand nicht, dass es ein hässliches Trikot war. Roter Kragen noch dazu. Ist kein hässliches Trikot. Es sieht halt einfach aus wie ein Frankreich-Trikot. Ich finde es auch, das Maillot Héritage, das Heritage-Trikot zu nennen, wenn du 40-jähriges Jubiläum feierst. Ne, 40 Jahre, das ist unwesentlich älter als ich.
Aber es hat halt so diesen Kragen, das ist halt so eigentlich so ein, wie heißt denn dieser Kragen, den es hat, weißt du? Dieses,
So ein steifen Klappkragen. Ja, ich
also es
weiß.
sieht, das kann man schon auch so tragen, ganz normal, ne? Weißt du, was ich meine? Es ist so ein
Ja.
Lifestyle-Produkt auch.
Ja, es ist schon fair. Ich sage nicht, dass es ein hässliches Trikot ist. Ich sage nur, es sieht aus wie ein Frankreich-Trikot. Also, das ist halt für mich, wo ich sage, ja, Das hat mich ein bisschen irritiert.
80 € und den XL auch schon ausverkauft, also ja.
Online auch durchaus schon viel mehr. Also es ist wirklich wild, wie schnell das geht, dass so ein Trikot irgendwie auf Le Bon Coin für irgendwie 120 € draufsteht. Wahrscheinlich, weil sie einfach damit rechnen, dass die Leute gar nicht gucken, ob es überhaupt noch käuflich verfügbar ist oder nicht.
XL ist ausverkauft, Double XL gibt es noch, 3XL gibt es noch und 4XL ist auch schon ausverkauft.
Ja, nächste Woche kommt die nächste Ladung in den Shops an. Das hat der Verein schon kommuniziert. Also
So.
muss man sich keine Sorgen machen, dass man sein Trikot nicht kriegt. Montpellier hat nicht so viele Fans. Da ist nichts ausverkauft lange. Dafür, das vielleicht kurz reingeworfen, dafür war es erstaunlich voll. Also das Stadion war ausverkauft, 15.000 Fans knapp. Beziehungsweise 14.000 Fans ungefähr. 26-18, Montpellier ein bisschen rotiert, zwangsläufig, weil sie unter anderem keine fitte 10 mehr hatten. Beziehungsweise keine, ja, ein bisschen schwierig, als sie ein bisschen schieben mussten. Leo Colli hat auf der 10 gespielt, ja, eigentlich Neuner, hat aber erstaunlich gut funktioniert. Was auch erstaunlich gut funktioniert hat, das nicht erstaunlich, das Gedränge, dass das Gedränge von Mopi gut ist, ist keine Neuigkeit, aber sie haben Po auseinandergenommen. Ich meine, das Video von dem Eingedränge, wo der Prop von Po zusammengeklappt wird wie so ein Anfänger in seinem ersten Gedrängetraining, hat natürlich irgendwie die Runde gemacht. Aber das ganze Spiel über war das Gedränge von Montpellier einfach unglaublich dominant. Montpellier haben das gemacht, was sie das ganze Saison gemacht haben. Ne, Dampframme, Dampframme, Dampframme. Und ja, am Ende funktioniert es halt. Ne? Traurig, wie es ist. Aber es funktioniert. 26-18, souveräner Sieg. Po, die am Ende nicht damit durchkommen, ihre Erhöhung nicht zu spielen, um vielleicht noch auf einen Defensivbonus zu kommen. Aber der übersteigt mir die Regelfeinheit, warum das nicht erlaubt war. Dafür bin ich nicht Schiedsrichter genug. Ja, aber also wir sehen jetzt wirklich also Saisonende Toulouse sicher auf dem ersten Tabellenplatz. Aber
Abgeschlagen sogar.
ja, 10 Punkte Vorsprung, wenn auch halt auch nicht ganz so dominant, wie man erwartet hat. Toulouse wirkt diese Saison recht schlagbar. Wobei Playoffs dann ja immer noch was anderes sind. Aber dahinter Montpellier und Stade Français, beide bei 78 Punkten. Montpellier auswärts in Lyon, Stade Français in La Rochelle, die auch um den Einzug in die Top 6 noch kämpfen, in einer sehr guten Formkurve. Ein Punkt hinter Bordeaux, zwei Punkte hinter Racing. Was meinst du, wer von beiden wird das Halbfinale packen?
Was glaubst du denn? Da kann ich vielleicht die andere Wahl annehmen.
Ich glaube tatsächlich Montpellier. Lyon haben am Ende, werden nicht so verbissen zu Hause spielen wie La Rochelle, einfach weil es für sie nichts mehr zu holen gibt. Und Montpellier braucht die
Wobei
Pause.
La Rochelle vielleicht auch ein gutes Ende der Saison möchte, ne?
Na, La Rochelle wird alles reinwerfen, weil La Rochelle, wie gesagt, La Rochelle kann auch in die Top 6 kommen. La Rochelle sind auf einer richtig hohen Formkurve. Ich glaube, also La Rochelle wird, glaube ich, Stade Français deutlich gefährlicher sein, als Lyon für Montpellier ist.
Ja, 100%. Also Lyon, da erwarte ich keine Gegenwehr. Aber na, sage ich, Montpellier macht das Halbfinale. Das ist, denke ich, doch, doch, das ist doch, 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 doch. Meine Top 6 werden sein: Stade Toulousain, Montpellier, Stade Français, Pau. Racing La Rochelle? Wenn Bordeaux nur mit 4 Punkten gewinnt und La Rochelle einen Bonuspunkt holt gegen Stade Français, weil die durchrotieren, dann würde das hingehen, oder?
Ja.
Gib mir mal deine Top 6.
Toulouse Montpellier, da gehe ich mit. Ich glaube tatsächlich, und das ist mein Hot-Tipp, dass Pro noch an Stade Français vorbeizieht.
Echt?
Pro spielen zu Hause gegen Montauban. Das wird ein Bonuspunkt-Sieg. Und also es sind 90
Aber
Punkte.
dann
In der Punktedifferenz
wäre
sind es aktuell
doch.
90 Punkte. Wenn es angenommen Stade Français verliert ohne Bonuspunkt in La Rochelle und Pau lässt gegen Montauban richtig die Korken knallen, glaube ich, dass sie noch vorbeiziehen können. Ist aber also mit Glück, ne? Mit einem
Nee,
richtig hohen
nee,
Sieg.
nee, nee. Also nur um das einmal zu sagen. Also der eine sind bei 210 und die anderen sind bei 116.
Es sind 90 Punkte Unterschied. Also nicht mal 84
Das
Punkte.
wird. Da musst du echt, aber da muss der Po richtig aufdrehen. Dass sie den Bonuspunkt holen, das glaube ich gerne, aber.
Wenn Pau mit wie La Rochelle mit 71 Punkten gewinnt und Stade Français mit 20 Punkten verliert, dann bist du schon da. Stade Français verliert mit 10 Punkten Unterschied und Pau gewinnt mit 80, weil sie richtig gut drauf sind. Und Montauban sich vielleicht schon auf der Anfahrt betrunken hat.
Vielleicht legt Montauban aber auch irgendwie zwei Dinge, weißt du? Macht man ja auch nie.
Ja, es ist ein Hot Take, aber irgendwie ein bisschen Feuer
Aber
muss ja
mach
rein in
weiter,
diese
mach weiter, mach
Prognose.
weiter. Wir müssen uns ja auch über irgendwas streiten können. Wir können ja nicht immer alle. Also, alles klar. Po auf 3, dann auf 4 Stade Français. 5 und 6. Darauf, das ist ja das, wo es wirklich spannend wird. Gewinnt Racing gegen Toulouse? Das ist ja die Frage.
Ich glaube, Racing gewinnt gegen Toulouse. Also
Oder
eigentlich
eigentlich ist
nicht.
das nicht, eigentlich ist es egal, oder? Ob sie gewinnen oder nicht. Wenn
Nö.
sie, auch wenn sie knapp verlieren, sind sie ja trotzdem qualifiziert.
Nö.
Dann hätten sie 41, hätten sie 71 und wenn La Rochelle gewinnt, hätten sie 72. Okay, nee. Geht doch um alles.
Und wenn Bordeaux gewinnt, ziehen sie auch vorbei. Ich glaube, also ich denke schon, dass Racing sich qualifizieren wird. Wenn ich ganz kontrovers bin, werde ich sagen, einfach um ein bisschen die Welt brennen zu sehen, ich sage, La Rochelle landet auf Platz 6 und Bordeaux und Clermont rutschen
Okay.
raus. Clermont landet auf
Alles
Platz
klar.
7 und Bordeaux auf Platz 8. Das ist mein Hot Take.
Da ist der Champions Cup-Sieger auf Platz 8 der Top 14. Alles klar. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen.
Du, ein bisschen kontrovers
Nächste Woche wissen wir
muss man
mehr.
sein, ne? Also entweder werden alle mein Genie bejubeln oder wir werden gesteinigt. Aber ich bin mal gespannt. Ich glaube, bei Bordeaux fängt es halt wirklich sehr davon ab, wie angeschlagen körperlich dieses Team ist. Weil Clermont, wie du schon gesagt hast, wird alles reinwerfen. Und ich kann mir fast vorstellen, so viele Verletzungen wie Bordeaux hat, kann es echt schwierig werden. Und Bordeaux haben die Saison schon zwei oder dreimal zu Hause verloren. Ich denke nicht, dass es ausgeschlossen ist. Warten wir es ab, ne? So oder so, warten wir den Samstag mit Spannung ab. Schreibt uns auch gerne eure Prognosen an BlueBlauRugbyPod auf Instagram. Und ja, wir werden nächste Woche sehr gespannt sein. A, wen wir zum Zweitligameister krönen dürfen oder wer sich zum Zweitligameister gekrönt hat. Und wer von uns weiter daneben liegt, was die Top 6 angeht.
In diesem Sinne wünschen wir euch einen ja, schönen Abend. Freut euch aufs Rugby-Wochenende und macht's gut.
Bis dahin, ciao.
1969 waren plötzlich Millionen Menschen davon überzeugt, dass Paul McCartney tot sei. Sie spielten Beatles-Platten rückwärts ab, suchten geheime Botschaften in Songtexten und auf Albumcovern und glaubten, die Band selbst würde Hinweise auf eine gigantische Vertuschung hinterlassen. Doch die eigentliche Frage lautet nicht, ob Paul McCartney wirklich gestorben ist. Die eigentliche Frage lautet, wie aus einem Gerücht eine der berühmtesten Verschwörungstheorien der Popgeschichte werden konnte. Und warum Menschen manchmal aufhören, nach Antworten zu suchen und stattdessen beginnen, nach Bestätigung zu suchen. Tatort Musik, Paul McCartney, die Verschwörung, die nicht sterben will. Ab sofort, überall, wo es Podcasts gibt.